Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein Tweet des Washington Post-Journalisten James Homan geht mir nicht aus dem Kopf. Ich raff ihn mal kurz zusammen auf Deutsch. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Diplomat in einem anderen Land und melden nach Hause, der unpopuläre Präsident akzeptiert die Wahlniederlage nicht. Das Parlament lehnt sich nicht auf, der Verteidigungsminister wird gefeuert und durch Loyalisten ersetzt, der Justizminister lässt seine Staatsanwälte für den Präsidenten kämpfen und der Außenminister insistiert, dass es gar keine Übergabe geben werde an den neuen Präsidenten, obwohl dem schon andere Länder zum Wahlsieg gratulieren. Die Demokratie ist zerbrechlich. Institutionen sind nur so stark wie die Leute, die sie anführen. Wie gesagt, das schreibt James Homan von der Washington Post und dieser Tweet gibt einem zu denken. Ja, Joe Biden hat die Wahl gewonnen und es gibt gute Gründe, der amerikanischen Demokratie und seinen Institutionen zu vertrauen, dass sie auch diesen möglicherweise letzten Stresstest der Präsidentschaft Donald Trumps besteht. Aber was, wenn nicht? Wir spielen das Szenario gleich mal durch. Außerdem schauen wir auf die Schulen in Deutschland. Die Corona-Fälle häufen sich stark. Wie lange noch bis zur Schließung? Das sind die Themen in der Tag an diesem völlig unjecken 11.11. Ich bin Philipp May. Hi. Man muss es noch mal so deutlich sagen, es gibt bisher wirklich noch nicht mal den Hauch eines Hinweises, dass bei der US-Präsidentenwahl manipuliert wurde. Im Gegenteil, alle maßgeblichen Wahloffiziellen, und zwar Demokraten und Republikaner, sagen, dass diese Wahl trotz oder gerade wegen der besonderen Situation mit der Pandemie und dieser verschärften Aufmerksamkeit besonders smooth und besonders fair verlaufen ist. Und das Ergebnis ist eindeutig, deutlicher übrigens auch als vor 4 Jahren. Donald Trump hat die Wahl verloren. Joe Biden wird der neue Präsident. Dass Trump das nicht anerkennt, ist einerseits natürlich erschütternd, sollte aber niemanden überraschen. Im Prinzip macht er ja nur das, was er lange schon vorher angekündigt hat. Nur hieß es immer, die Schwergewichte in seiner Partei werden es ihm schon sagen, wenn es vorbei ist. Die Mitch McConnells, Lindsey Grahams oder Mike Pompeos. Doch, was sagen die?
President Trump is 100% within his rights to look into allegations of irregularities and weigh his legal options.
Philadelphia elections are crooked as a snake. Why are they shutting people out? Because they don't want people to see what they're doing.
There will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're ready.
Also der Reihe nach. Trump hat zu 100% das Recht, die rechtlichen Anschuldigungen und seine Optionen zu prüfen, sagt McConnell. Wahlen in Philadelphia sind betrügerisch wie Schlangen, sagt Lindsey Graham. Und Pompeo sagt, man werde einen guten Übergang vorbereiten für die zweite Amtszeit von Trump. Man sei bereit. Ja, ist das jetzt nur schlechtes Benehmen oder doch mehr? Jedenfalls werden die Kommentare in einigen US-Zeitungen wieder nervöser. Fragen wir also nach bei unserer US-Korrespondentin in Washington D.C., Doris Simon. Hi Doris.
Hi, grüß dich.
Doris, was passiert, wenn die US-Regierung, also Donald Trump, das Wahlergebnis schlicht ergreifend ignoriert?
Das tut sie ja. Und vielleicht noch ein Satz zu Lindsey Graham und seinem Spruch davon, dass Philadelphia so crooked ist wie nur irgendwas. Nur noch mal zur Unterstützung dessen, was du gesagt hast, es gibt keine Grundlage. Es war in Philadelphia, in dem Wahllokal, in dem ausgezählt wurde, waren Demokraten und Republikaner da. Die Klage der Republikaner da zum Beispiel bezog sich darauf, ob sie näher rankommen können an die Auszähler und die Auszählmaschinen, wo der Richter dann gesagt hat, wegen Corona geht es eben nicht viel näher. Und es gab eine Livecam die ganze Zeit über, wo jeder auf der ganzen Welt gucken konnte, wie in Philadelphia ausgezählt wurde. Das nur mal als Reality-Check. Mhm. Aber ja, die Republikaner in ihrer großen Mehrheit wollen nicht anerkennen, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat mit über 4 Millionen Stimmen Vorsprung gegenüber Donald Trump. Warum sie das machen, da gibt es unterschiedliche Argumente und Vermutungen, warum sie das tun.
Mhm. Welche sind es?
Da ist zum einen mal ganz offensichtlich eine große Angst davor, Donald Trump zu verärgern und mit ihm seine Basis zu verärgern. Man weiß, Donald Trump merkt sich das sehr gut und alle Abgeordneten, Senatoren müssen in 2 Jahren oder in 4 Jahren oder möchten sich wieder bewerben. Die möchten nicht ihre Stimmen verlieren, die sie dieses Mal mit der unheimlichen Mobilisierung, die eben nur ein Donald Trump schafft, bekommen haben. Und deswegen halten sie entweder den Mund oder sie fahren mit. Mhm. Dann gibt es aber auch die Variante natürlich derjenigen, die sagen, Donald Trump ist mein Mann, ich gehe da auf jeden Fall mit ich stelle keine Fragen. Und dann gibt es bei Mitch McConnell, dem Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, die Vermutung, dass er jetzt so laviert. Er spricht ja nicht von Wahlbetrug, sagt aber, wie wir gerade gehört haben, Donald Trump habe jedes Recht, hier allen Unregelmäßigkeiten, Klammer auf, auch wenn sie nicht belegt sind, nachzugehen. Er würde das deswegen tun, um Donald Trump nicht jetzt noch wütender zu machen, als er ist, aber nicht aus persönlichen Motiven, sondern weil er schaut auf die Wahl in Georgia am 5. Januar. Dort werden zwei Senatoren gewählt und von diesen Senatoren hängt es letztendlich ab, ob vielleicht doch die Demokraten auch den Senat gewinnen könnten. Und davon hängt es ab, wie ein Präsident Biden regieren wird. Ob er überall Probleme hat und Steine in den Weg bekommt, weil die Republikaner, so wie schon bei Clinton zu Zeiten und bei Obama auch, alles blockieren, was der neue Präsident machen will. Von Nominierung von Ministern bis am Ende zu Gesundheitsvorsorge und Klimawandel. Oder schaffen es die Demokraten vielleicht dort zu gewinnen und dann ihre Politik durchsetzen zu können. Und um das nicht zu gefährden, um nicht den Wahlsieg in Georgia für die beiden Senatoren zu gefährden, so die Überlegung, sei Mitch McConnell jetzt nach vorne hin auch dafür, dass Irregularitäten geprüft würden, einfach weil er will, dass der Präsident nicht noch mehr ausflippt, als er das schon tut.
Ist ja spannend, dass du das ins Spiel gebracht hast. 5. Januar heißt ja, dass es nach der endgültigen Wahl von Joe Biden, nehmen wir jetzt einfach mal an, als neuen Präsidenten der USA, die ist ja Mitte Dezember, ich glaube 15. Dezember, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, am 8. Dezember, glaube ich.
14. Dezember,
gut, am 8. Dezember.
8. Dezember ist ein Termin und dann 14. Dezember.
So, das heißt, man könnte nach dieser Lesart ja davon ausgehen, dass die Republikaner jetzt so lange auf jeden Fall dieses Spiel von Trump mitspielen. Also gehen wir der Reihe nach. Irgendwann ist dann in allen Staaten ausgezählt, logischerweise bis zu diesem Datum. Da muss ja ein Ergebnis feststellen im Dezember. Trump wird in allen Staaten mit vermeintlichen Beweisen, Hinweisen für Wahlbetrug vor Gericht ziehen, mit der Rückendeckung seiner republikanischen Parteikollegen. Hat er da Chancen?
Das tut er ja jetzt schon. Das läuft ja jetzt schon. Er hat auch angekündigt, dass er in mehreren Staaten eine Nachzählung will. In manchen Staaten wie in Georgia ist die Marge, also der Vorsprung von Donald Trump, so gering, dass das wahrscheinlich sowieso passiert. In anderen könnte er es vielleicht auch machen. Es gibt Vorschriften, wann man eine Nachzählung beantragen kann. Das Problem ist, Nachzählungen kosten meist denjenigen, der es beantragt hat, wenn sich nicht herausstellt, dass es Wahlbetrug gegeben hat. Und das ist bei den klammen Kassen derzeit bei den Republikanern durchaus ein Argument. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, zu den Klagen. Ja, es laufen in vielen Bundesstaaten Klagen. Es sind aber auch schon viele Klagen abgewiesen worden. Denn das Problem ist überall das Gleiche. Es gibt keine Beweise. Und das sage nicht ich, die ich natürlich nicht in all diesen Staaten genau vor Ort bin und es selber genau weiß. Das sagen Leute, die es besser wissen. Das sagen zum Beispiel Leute wie ganz prominent Benjamin Ginsburg. Benjamin Ginsburg war 40 Jahre lang der Wahlrechtsspezialist, der in Firmen für die Republikaner gearbeitet hat als Anwalt. Das war derjenige, der vor 20 Jahren, und Demokraten hassen ihn heute noch irgendwie dafür, der vor 20 Jahren in Florida durchgekämpft hat, dass der Wahlsieg an George Bush ging. Der stellt sich jetzt meistens in CNN, aber auch in der Washington Post, aber auch sonst wohin und sagt, es gibt einen ganz gravierenden Unterschied. 2000 waren die ganzen Wahlsysteme, damals gab es noch komische Maschinen, die Punkte machten. Es war alles noch nicht so modern und überhaupt nicht transparent wie heute, war anders. Damals ging es um etwas mehr als 500 Stimmen, dreistellig, von denen abhing, wer der nächste Präsident werden würde, wer 270 Stimmen bekommen würde. Heute liegt Joe Biden jetzt schon mit 279 Stimmen im Wahlmännergremium, was ja den Präsidenten wählt, 9 Stimmen über dem Muss von 270. Und in anderen Staaten liegt er auch vorn und nicht dreistellig, sondern fünfstellig, in Michigan 6-stellig. Mhm. Das sind ganz andere Unterschiede und nur mal so, das sind Unterschiede eben auch. Donald Trump hat vor 4 Jahren mit sehr viel weniger Vorsprung gewonnen. Übrigens hat er, nur das zur Erinnerung, damals eine Kommission eingesetzt, die sollte nachgehen den Betrugsvorwürfen, weil eigentlich, so seine Wahrnehmung, hätte er viel mehr und viel höher gewinnen müssen. Es hat ihn vor allem geärgert, dass er damals die Popular Vote verloren hat gegen Hillary Clinton, dass die also mehr Stimmen insgesamt bekommen hat. Mhm. Diese Kommission hat sich irgendwann still und leise aufgelöst, weil nichts dran war. Es war nichts zu finden. Mhm. Und die war von Trump eingesetzt.
Verstehe ich alles total. Nun ist nun mal das Problem allerdings, dass wir wissen, dass dieser Präsident häufig rationalen Fakten nicht zugänglich ist, beziehungsweise sie anders interpretiert, beziehungsweise alternative Fakten schafft. Stellen wir uns einfach mal nur vor, Donald Trump wird natürlich trotzdem nichts unversucht lassen, wird überall Verfahren anstrengen, die letztendlich wahrscheinlich aussichtslos sind, aber die er sich möglicherweise in die Länge ziehen könnten, bis eben zu diesem Termin im Dezember. Es geht ja hier um Staaten wie Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona. Das sind ja alles Staaten, die nicht per se in demokratischer Hand sind. Das heißt, die Legislative, die liegt häufig oder fast überall bei den Republikanern. Teilweise stellen sie da auch den Gouverneur. Ja. Können die animiert von Trump sagen, okay, das Ergebnis ist nicht eindeutig, es steht kein Gerichtsurteil aus, aber wir müssen ja jetzt Elektoren stellen, also bestimmen wir die Elektoren. Und das sind dann eben keine Wahlmänner von Joe Biden, sondern Republikaner beispielsweise.
Es hat so einen Fall schon mal gegeben, für Verfassungshistoriker interessant. 1876 war das, da gab es die Wahl Tilden gegen Hayes. Und damals haben drei Bundesstaaten doppelt Stimmen abgegeben. Die bundesstaatliche Regierung, der Gouverneur, damals für den einen und die Parlamente für den anderen. Seither ist das nie wieder passiert. Weil das Prinzip natürlich ist, die Stimmen der Wähler sollen entscheiden und nicht die Legislative, das Parlament. Und was die Bundesstaaten ja machen, ist nur, den Wählerwillen nach der Auszählung sozusagen zu bestätigen, zu zertifizieren. Übrigens löste damals eine Kommission dieses Problem aus. Und was jetzt eben auch passiert im Normalfall ist, der für die Wahl zuständige Minister, der heißt ja Secretary of State in den Bundesstaaten, der bestätigt den Wahlsieg eines Kandidaten und sendet dann dessen Wahlmännerstimmen sozusagen nach Washington. Ja, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass republikanisch dominierte Parlamente in all den Bundesstaaten, die du genannt hast, möglicherweise das tun könnten und ihrerseits entscheiden, wir sehen das anders, hier ist alles nicht geklärt, außerdem sind wir für Donald Trump und schicken ihrerseits eine Mitteilung bzw. republikanische Wahlmänner nach Washington. Und genau darauf hofft ja auch Donald Trump und es gibt ja genug Tweets von ihm. Es gibt zuletzt auch einen Tweet von Donald Jr., der genau das sagt, ihr Länderparlamente, ihr wisst schon, dass ihr hier die Möglichkeit habt, die Zuständigkeit zu beanspruchen. Ne? Mhm. Allerdings, à la longue, verlagert das nur die Auseinandersetzung, denn das geht dann alles in den Kongress nach Washington. Dort finden dann das Abgeordnetenhaus und der Senat unterschiedliche Voten, Wahlmännervoten sozusagen vor, einmal vom Gouverneur, von der Regierung des Bundesstaates, die das richtige Wahlergebnis bestätigt hat, und dann vom Parlament. Und da wird dann wieder ein ganz neues Fass aufgemacht, wenn das der Fall sein sollte.
Und welches Fass wäre das denn? Könnte das dann, wenn man diese zwei unterschiedlichen Voten hat, am Ende nicht doch dazu führen, dass Donald Trump irgendwie über die Ziellinie geschleppt wird?
Ja, wir haben ja schon viel erlebt, aber es gibt natürlich durch Bundesrecht, auch wenn die Verfassung, das haben wir ja jetzt so erfahren, in manchen Dingen etwas schwammig ist, durch Bundesrecht einige Einschränkungen. Da gibt es zum Beispiel die Safe Harbor Klausel, sicherer Hafen heißt das wörtlich. Und danach ist es so, wenn ein Bundesstaat bis zum 8. Dezember den Wahlsieger erklärt und bestätigt hat, in dem Fall also der State Secretary, dann ist das erstmal als schlüssig anzusehen und dann kann das nicht durch eine andere Institution wie den Kongress in Frage gezogen werden. Das wäre das Erste. Dann gibt es auch noch das Gesetz zur Zählung der Stimmen bei der Wahl. Und da ist festgehalten, dass das Ergebnis, was die Regierung eines Bundesstaates übermittelt, gilt. wenn anschließend Abgeordnetenhaus und Senat darüber streiten sollten, welche Elektoren sie zählen sollten. Sie müssen also das Ergebnis, was ihnen der State Secretary übermittelt, erstmal ernst nehmen. Wenn man dann noch viel weiter denkt, kann man sich natürlich vorstellen, wir haben ein Abgeordnetenhaus, das ist demokratisch, einen Senat, der ist möglicherweise dann republikanisch sicher, dass die beide unterschiedliche Voten fassen, welche Wahlmänner, Wahlleute denn dann zählen sollten, dann könnte man weiter spekulieren, dass dann am Ende, wie so oft, die Stimme des Vizepräsidenten entscheidet. Eigentlich ist das nach dem 12. Amendment eine Sache, die mehr zeremonieller Art ist, aber natürlich kann er sein Gewicht geltend machen. Aber dann könnte man die absolute nukleare Option nicht auch vorstellen in diesem Kann-Kann-Kann-Szenario. Denn dann könnten die Demokraten sagen, sie hören auf, in dieser ganzen Auseinandersetzung irgendwie noch etwas zu tun. Und eine solche Frage wie die der Wahl des Präsidenten kann nur im Einvernehmen gelöst werden, auf jeden Fall nicht, wenn eine Seite sich zurückzieht. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, wir erleben den 20. Januar, den Tag der Inauguration, wenn eigentlich ein neuer Präsident ins Amt eingeführt werden sollte. Wir haben aber diese Situation, dass nichts klar ist. Dann ist nach der Verfassung Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses und eine Demokratin, wäre die amtierende Präsidentin.
Und das können die Republikaner
gesagt,
ja auch
eine
nicht
Menge
wollen.
Kann.
Ja, und das können die Republikaner ja
das
auch nicht
Das können
wollen.
Sie nicht wollen. Und vor allem, wir haben über eine Sache gar nicht gesprochen.
Der Supreme Court.
Wählerwille? Ja, Supreme Court ist ein anderes Thema. Da sind ja viele in Sorge, dass mit der Mehrheit, die da jetzt installiert ist, möglicherweise einem Präsidenten Trump ins Amt geholfen würde. Ne?
Ja, und hältst du die Sorge für begründet, dass dann diese 5 sehr konservativen Richter, ein eher konservativer Richter gegen 3 klar liberale, progressive Richter, dass die Trump dann auf jeden Fall ihm ins Amt verhelfen wollen, ist das falsche Wort, ihm im Amt ja halten würden?
Ja, 3 von diesen Richtern sind von Trump persönlich ernannt worden. Aber gestern zum Beispiel habe ich mir die Argumente angehört, es um die Zukunft der flächendeckenden Krankenversicherung. Da war gestern die Anhörung vor dem obersten Gerichtshof. Und da haben ja auch sehr viele Sorge, dass diese konservative Mehrheit mit den von Trump ernannten Richtern diese flächendeckende Krankenversicherung abschaffen wird. Ich muss sagen, nachdem ich das gehört habe, war meine Wahrnehmung, dass zum Beispiel Brett Kavanaugh, ein sehr konservativer Richter, da nicht mitgehen wird und der Vorsitzende des Gerichtes, Chief Justice Roberts, sowieso nicht. Also, will sagen, ich bin nicht sicher, dass nur weil Donald Trump Republikaner ist und er diese Richter ernannt hat, die dann am Ende auch entscheiden werden in einem so offensichtlichen Fall von völlig faktenfreier und grundloser Behauptung von Wahlbetrug, diesem Mann den Wahlsieg zuzuschustern.
So, Doris, jetzt hast du es mir hingeworfen, das andere Wort. Du wolltest noch auf den Wählerwillen zu sprechen kommen. Der ist natürlich eindeutig. 5 Millionen Stimmen liegt Biden vor. Das heißt, die würden dann wahrscheinlich nicht nur die 5 Millionen, sondern die 75 Millionen, die Joe Biden gewählt haben, die würden dann wahrscheinlich auch auf die Straße gehen. Das ist dann auch noch ein Punkt.
Ja, ich bin da immer vorsichtig. Das wurde ja auch vielfach gesagt jetzt vor der Wahl. Es ist doch sehr, sehr, sehr ruhig geblieben, ob die alle auf die Straße gehen. Aber in so einem Fall, wenn das wirklich so kommen würde, was ich mir nicht vorstellen kann, ja, dann werden wir alle was erleben, was wir, glaube ich, nicht erleben wollen, weil das so ein eklatanter Fall ist von wirklich in diesem Fall einer Wahl stehlen. Und unfassbar eigentlich in einem Land mit einer Verfassung, die sich viele Länder über die Jahrhunderte zum Vorbild genommen haben. In einem Land, was es immer irgendwie bekommen hat, große Unterschiede, wirklich große Spaltungen nicht zu überwinden, aber damit zu leben und damit irgendwann dann auch friedlich zu leben.
Mhm. Ja. Es bleiben also spannende Tage für euch in Washington, für uns natürlich auch, zumindest bis zum 21. Januar, also dem Tag, an dem dann höchstwahrscheinlich Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten im Amt vereidigt wird. Vielen Dank, Doris Simon, nach Washington.
Ja, gerne.
Die Ida-Ehret-Schule in Hamburg-Eimsbüttel ist wieder dicht für 10 Tage, beziehungsweise komplett im Distanzunterricht nach einem Massentest, der über 50 positive Corona-Fälle zutage gefördert hat.
Ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass dazwischen 10 Tage liegen, an denen man darüber nachdenken kann, ob es der richtige Weg ist, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Was denn in diesen 10 Tagen an politischen Entscheidungen noch stattfinden wird, das weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass dort noch Entscheidungen stattfinden werden, weil ich auch davon ausgehe, dass unsere Schule praktisch exemplarisch für das steht, was in Deutschland im Augenblick an den Schulen passiert. Ich glaube nicht, dass wir ein Sonderfall sind.
Tja, das war Nicole Boutet, die Schulleiterin der Ida-Ehret-Schule. Und klar ist die große Frage, die sich gerade viele Kinder, Eltern und Lehrer stellen, ob es eben nur noch eine Frage der Zeit ist, bis tatsächlich dann alle Schulen wieder in den Distanzunterricht wechseln. Armin Himmelrath ist meistens unser Mann im Podcast, wenn es um Themen rund um die Schule geht. Armin, fangen wir direkt mit den Zahlen an, die der Präsident des Lehrerverbandes Meidinger ins Spiel gebracht hat. 300.000 Schüler und 3.000 Lehrer sind bereits in Quarantäne, sagt er. Ist das realistisch oder alarmistisch?
Ich glaube, das ist realistisch, auch deshalb, weil wir tatsächlich bisher ja gar nicht so was wie ein zentrales Register haben, in das wir reingucken könnten. Aber wenn man sich eben in einzelnen Bundesländern diese Zahlen holt oder abfragt, dann sieht man schon, ja, das geht wahnsinnig schnell rauf, auch innerhalb weniger Wochen, ähnlich wie eben bei den Infektionszahlen generell. Das betrifft natürlich auch die Teile der Bevölkerungsgruppe, die in der Schule sind, entweder als Schülerinnen und Schüler oder als Lehrkräfte. Und wenn man sich das dann anguckt, dann halte ich diese Zahl schon für realistisch. Man muss das mal ins Verhältnis setzen. Gucken wir uns mal die Lehrkräfte an. Zum Beispiel, da haben wir etwa 800.000 in Deutschland. Und wenn 30.000 von denen Corona-bedingt ausfallen, zusätzlich zu sonstigem Krankenstand und sowas, dann ist das natürlich mit knapp 5% schon erheblich. Und wenn eben die Zuwachsraten bei den Infektionen so weitergehen, wie wir das bisher in den letzten Tagen und Wochen sehen, dann ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schulen auch flächendeckend dann wieder zumachen müssen.
30.000, sagtest du? Ich hatte gerade 3.000 gesagt. Hatte ich dann Übertragungsfehler? Das sind tatsächlich 30.000?
Achso, oh, das muss man nochmal nachgucken.
Warte mal, gucken wir jetzt mal. Ja, gut, das ist ja hier alles gar kein Problem.
Gucken das ist gut. Ich hatte nämlich 30.000.
Ja, ich hatte 3.000. Warte. Ich guck mal. Meidinger. Nee, du hast recht. Natürlich hast du recht. 30.000. Also 5%. Gut, dass wir das geklärt haben.
Genau, also knapp 5%. Ja, genau.
Gut, und man müsste ja wahrscheinlich damit rechnen, dass die Schulen sind halt so, wie sie sind, dass die Zahlen jetzt nicht runtergehen, weil die Kontakte finden ja
weiter. Ja, weil Schulen einfach Orte sind, an denen viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Haushalten für relativ lange Zeit zusammensitzen. Also wenn man sich das anguckt, so ein Klassenzimmer hat vielleicht, ja, wenn es großzügig bemessen ist, 60 Quadratmeter, manchmal auch ein bisschen weniger. Da sind dann irgendwie 25 oder 30 Menschen zusammen, mehrere Stunden am Tag, 7 Stunden, 6 Stunden, 5 Stunden. Das wäre schon wirklich verwunderlich, wenn da nicht wirklich auch Infektionsgeschehen stattfindet. Wir haben ja jetzt alle möglichen Studien dazu, dass das nicht ganz so dramatisch ausfällt in den Auswirkungen bei Schülerinnen und Schülern. Aber es sind ja eben auch immer Erwachsene dabei. Und wenn wir das eben erleben, wie wir das auch sehen, dass bestimmte Schulklassen dann vielleicht in Quarantäne geschickt werden, aber die Lehrkraft in einer anderen Klasse weiter unterrichtet, dann frage ich mich schon, wo da das Konzept ist dahinter, wo der Plan ist, wie man denn auf lange Sicht damit umgehen will. Denn wir haben nun einfach mal nur eine begrenzte Zahl von Lehrerinnen und Lehrern. Und wenn die weg sind, dann bricht dieses System einfach zusammen. Und da steuern wir, so nehme ich das jedenfalls wahr, ziemlich mit hohem Tempo drauf zu.
Zumal Schüler das dann ja auch eben wieder in ihre Familien tragen. Und dann bringt es ja auch nichts, wenn die Restaurants geschlossen sind. Gut, aber jetzt haben wir natürlich gelernt, dass Bund und Länder die Schulen unbedingt offen halten wollen. Verständlicherweise, die Schulen waren die ersten, die geschlossen wurden im ersten Lockdown. Dafür müsste man es aber eben schaffen, dass es in Schulen nicht zu großen Ausbrüchen kommt. Man schafft es aber offensichtlich nicht. Warum gibt es auch jetzt in dieser Phase, nachdem wir wirklich so lange gelernt haben, über das Coronavirus immer noch keine Konzepte, keine flächendeckenden?
Ich glaube, es gibt ein Konzept. Es gibt ein flächendeckendes Konzept und das betont im Grunde ja die Kultusministerkonferenz auch immer wieder. Dieses Konzept hat nur ein Problem und das Konzept besteht darin, dass sie sagen, wir wollen so schnell wie möglich zum Normalunterricht zurück. Wir wollen so lange wie möglich eine irgendwie scheinende Normalität in den Schulen erhalten. Und das ist dieses Bild vom Normalunterricht, was die haben, das ist eben ein Bild, was geprägt ist von der Zeit vor dem 16. März 2020, als es eben zu den Schulschließungen kam. Und das führt dann halt dazu, dass dieses ganze Handeln immer sozusagen sich daran orientiert, zu versuchen, es so wie vorher zu machen. Aber wenn man eben sich mit Fachleuten unterhält, wenn man sich mit Virologinnen und Virologen unterhält, mit Schulfachleuten, dann kommt man eigentlich relativ schnell zu der Erkenntnis, dieser rückwärtsgewandte Blick, dieses Ziel, wieder zur Normalität zurückzukehren, das ist absurd und das ist irreal. Wir werden Normalität in dieser Form ganz, ganz lange nicht mehr in den Schulen erleben, vielleicht nie mehr. Die Normalität, der Alltag werden eine ganz andere Form annehmen müssen. Und die Konzepte, die dort verfolgt werden, richten sich eben nach hinten und nicht nach vorne. Und dadurch entsteht, glaube ich, dieses Riesenproblem, dass man immer das Gefühl hat, die hangeln sich in den Ministerien ja so konzeptionell von einem Tag zum nächsten, von einer Woche zur nächsten. Sie schauen vielleicht bis zu den nächsten Ferien und hoffen, dass bis dahin irgendwie alles ein bisschen besser geworden ist. Aber einen richtigen großen Masterplan, wie gehen wir eigentlich mit bestimmten Herausforderungen um? Was machen wir, wenn in einem Landkreis die Inzidenzzahlen hochgehen? Den gibt es nicht. Und man sieht das sozusagen beispielhaft wirklich an dem, was in der vergangenen Woche in Solingen passiert ist, wo eben eine Stadt gesagt hat, wir haben eine Inzidenzzahl von damals 280 etwa auf 100.000 Bewohner. Wir wollen jetzt die Schulen in einen Schichtunterricht schicken. Also die Hälfte der Kinder ist da, die andere Hälfte zu Hause. Das wird gewechselt, Tage- oder wochenweise, und das erstmal bis Ende November. Und da grätscht dann das Schulministerium rein und die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und sagen, nee, das verbieten wir euch, weil das nicht dem entspricht, was wir flächendeckend machen wollen. Das wäre eine Sondersituation, können wir so nicht erleben. Und das sorgt natürlich dann für große Irritationen, weil die Schulen sich tatsächlich gerüstet fühlten. Die sagten, wir sind digital entsprechend aufgestellt, wir können das. Schulministerium argumentiert dagegen und sagt, da wird Bildungsgerechtigkeit nicht sichergestellt und es widerspricht eben der angestrebten Einheitlichkeit. Nur mit so einer Konstellation kommen wir natürlich nicht weiter und dann dauert es eben 2 Wochen und dann reden wir wieder über die Situation, ob denn geschlossen werden muss oder nicht.
Wie erklärst du dir denn das? Wir haben ein Konzept, wie du sagst, aber das ist ein Konzept, im Prinzip wir machen Schule so wie früher, das offensichtlich nicht funktioniert und trotzdem hält man daran fest. Das sind ja auch alles keine Betonköpfe, würde ich jetzt einfach mal unterstellen im Ministerium. Wieso schafft man es nicht, sich sozusagen für neue Konzepte zu öffnen, so wie du das jetzt gerade geschildert hast?
Ich glaube, einer der Punkte, der da so drin ist, ist, dass die Ministerien sich ungerne wegnehmen lassen, die Gestaltungsmacht oder die Entscheidungsmacht bei diesen Punkten. Das hat ein bisschen mit dem Föderalismus zu tun, dass eben im Föderalismus ja die Schulpolitik eines der letzten Felder, wenn nicht das letzte Feld, ist, das auf Landesebene wirklich noch komplett entschieden werden kann. Und da möchte man sich eben nicht treiben lassen, sondern man will da letztlich die Fäden in der Hand behalten. So würde ich das interpretieren. Nur das funktioniert eben in dieser Situation nicht, weil die Wirklichkeit einfach schneller ist. Und dass da möglicherweise dann eben auch so politische oder strategische Erwägungen eine Rolle spielen und gar nicht so sehr der Blick auf das, was wirklich in den Schulen passiert. Das kann man zum Beispiel beim Thema Lüftungsgeräte sehen. Die Kultusministerkonferenz hat sich ja dafür entschieden, dass sie sagt, unser Kernelement sozusagen der gemeinsamen Sicherheitsstrategie oder Hygienestrategie an den Schulen ist, dass dort regelmäßig gelüftet wird. Also alle 20 Minuten Fenster auf, einmal durchpusten und fertig. Jetzt gibt es ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, das funktioniert so nicht. Aus verschiedenen physikalischen Gründen, aus verschiedenen auch pädagogischen Gründen. Wenn ich alle 20 Minuten die Fenster aufreiße, wird der Unterrichtsfluss komplett auf den Kopf gestellt und gestört. Das geht so nicht. Gut, kann man trotzdem probieren, aber es gibt nun andere Wissenschaftler, die sagen, wir könnten Lüftungsgeräte da reinstellen. Und jetzt könnte man ja denken, okay, die kommen dann auch zu einem gemeinsamen Schluss, wie man damit umgeht. Aber das ist überhaupt nicht so. Bayern zum Beispiel hat als erstes Bundesland gesagt, wir legen 36 Millionen in eine Kasse und daraus können die Schulen solche Lüftungsgeräte anschaffen. Baden-Württemberg, quasi das Nachbarbundesland, hat im selben Atemzug gesagt, Lüftungsgeräte in allen Klassenzimmern, völliger Quatsch, wir setzen auf eine andere Strategie, wir machen Lüften. Nordrhein-Westfalen wiederum hat jetzt gesagt, nach langem Zögern, ja, wir wollen vielleicht doch auch Lüftungsgeräte anschaffen.
Hätte man also alles über den Sommer machen können.
Hat man so das Gefühl, die rechnen, als ob sozusagen das Virus an jeder Landesgrenze plötzlich eine andere Erscheinungsform hat und sich anders verhält. Und das ist natürlich das, was man einfach von außen auch dann irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sagen jetzt auch viele natürlich, der Föderalismus könnte hier aber möglicherweise helfen, weil unterschiedliche Bundesländer unterschiedliche Mittel, die dann erprobt werden und am Ende setzt sich dann möglicherweise das Beste durch, anstatt dass zentralistisch komplett durchgängig aufs falsche Pferd dann am Ende gesetzt wird. Wäre ja dann sozusagen das Gegenargument.
Ja, die Gefahr besteht natürlich.
Ja.
Das ist richtig. Aber wir sehen das ja in der Vergangenheit, dass die föderalistische Bildungspolitik nicht dazu geführt hat, dass im Laufe der Jahrzehnte sich die besten Konzepte durchgesetzt haben, sondern es hat eher dazu geführt, dass jeder regionale Vorgarten ein bisschen anders aussieht und jede Landesregierung auch ihre regionalen Besonderheiten pflegt. Und so hat man jetzt auch, oder ich habe jedenfalls den Eindruck, dass das jetzt in der Corona-Pandemie auch so ist. Von Einheitlichkeit sind wir da einfach weit entfernt, auch wenn die Minister das gerne und Ministerinnen das gerne anders interpretieren und sehen. Aber de facto ist es doch eigentlich so, die Kultusministerkonferenz beschließt etwas und keine 3 Minuten später tritt irgendwo die erste Landesministerin oder der erste Staatssekretär für die Presse und sagt, wir machen es aber anders, weil wir es besser wissen. Das ist, glaube ich, kein Wettbewerb, kein richtiger, sondern eher so ein bisschen ja, Kleingärtnerei, Kleinstaaterei, wenn man so will.
Okay, jetzt haben wir viel darüber geredet, was hinter den Kulissen schiefläuft, Armin. Ja. Gibt es denn aber Konzepte, die sich möglicherweise in bestimmten Mikrokosmen, sprich an bestimmten Schulen, tatsächlich als gangbar ja schon bewährt haben, auf die man zurückgreifen könnte? Also sagen wir mal so, ist das im Prinzip die Medizin schon längst vorhanden, wie man Schule in Pandemiezeiten organisieren könnte?
Zumindest ein Werkzeugkasten, mit dem man arbeiten könnte. Ich weiß nicht, ob es eine Standardmedizin tatsächlich in jeder Situation gibt, aber es gibt einen Werkzeugkasten und der besteht unter anderem darin, dass man sagt, ja, wir werden stärker auf digitale Unterrichtsmethoden und Mittel setzen müssen. Und das führt dann möglicherweise auch dazu, dass wir immer mal wieder oder auch dauerhaft einen Teil der Klasse nicht im Klassenzimmer haben. Ich glaube, der Widerspruch, von dem man sich so ein bisschen verabschieden muss, der aber sehr gepflegt wird, ist der zwischen Präsenz und digitalem Fernunterricht. Das ist eigentlich kein Widerspruch. Das ist eine Organisationsform, aber nicht ein wirklicher Widerspruch.
So wie man es im Prinzip an Universitäten schon vorm Lockdown im Prinzip auch schon häufig gemacht hat, dass man eben nicht mehr alle Vorlesungen
besucht. Ja, durchaus auch in Schulen, in einzelnen. Gibt es ja Projekte oder auch Schulen, die stärker darauf setzen, dass man sagt, Eigeninitiative in digitalen Lernformaten, das kommt vor und das wollen wir auch bei unseren Schülern. Ich glaube, wo man eher darauf gucken muss, ist tatsächlich das Pädagogische dahinter. Und da ist dann eben eine andere Dualität, die man sehen kann. Da ist auf der einen Seite die synchrone Lernphase, wo alle zur selben Zeit an einem ähnlichen Problem arbeiten und auch miteinander das tun. Und es gibt Phasen, wo man individuell oder in Kleingruppen arbeitet. Und eigentlich ist es da tatsächlich völlig egal, ob das digital organisiert wird oder im Klassenzimmer, in dem man eine Gruppe an einen Tisch sitzt. Die Frage ist die pädagogische Idee dahinter. Und wenn Schule das verstanden hat, dann hat sie, glaube ich, ein ganz gutes Instrument in der Hand, um eben auch mit so einer Krise umzugehen, weil es dann egal ist, wie gelernt wird. Also in welcher technischen Form, ob man dafür miteinander in einem Raum sitzt und sich gegenseitig vielleicht auch ansteckt oder ob man vor den Rechnern sitzt und miteinander einfach vernetzt ist. Die Möglichkeiten, die technischen, haben wir, jedenfalls an etlichen Schulen. Und die, die sie haben, können das und sollten das natürlich auch nutzen und sich dann nicht darauf zurückziehen oder zurückwerfen lassen von den Landesregierungen, dass man sagt, ja, aber weil noch nicht alle Schulen das können, machen wir es an keiner. Das wäre sicher kein guter Weg.
Siehst du Fortschritte im Vergleich zum Sommer oder würdest du sagen, es läuft tatsächlich eher schlechter, alles in allem, als du gedacht hast?
Also es läuft, am Anfang lief es eigentlich ganz gut, dachte ich. Und ich dachte auch, guck mal, da passiert ja relativ viel an den Schulen. Fortschritte an den Schulen sehe ich schon. Da gibt es Lerneffekte auch in den Kollegien. Da gibt es Lerneffekte bei den Strategien, beim pädagogischen Konzept, beim digitalen Konzept. Wo ich die wenigsten Fortschritte sehe, ist tatsächlich auf der ministeriellen Ebene. Und man kann daraus vielleicht so ein bisschen was ableiten, dass man sagt, also da, wo sich Schulleitungen auf den Weg machen oder Kollegien und sagen, wir nehmen das Problem jetzt in die Hand und wir finden Lösungen für uns. Da funktioniert das super. Und da, wo Schulleitungen darauf warten, dass es ein Rezept von oben gibt, eine Verordnung oder ein Gesetz oder was auch immer, die werden lange warten müssen und da wird auch nicht vieles gut klappen.
Und jetzt diskutieren wir stattdessen wieder darüber zum Beispiel die Winterferien vorzuverlegen, damit sich die Kinder sozusagen...
Ja, das ist so eine
Ja.
Genau, eine typische Debatte, die wir lustigerweise auch im Sommer schon mal hatten. Da gab es diesen Vorschlag auch schon mal, ob man nicht Ferien verlängern oder verschieben sollte oder vielleicht die Sommerferien verkürzen und dafür die Winterferien verlängern. Wurde damals abgebügelt von ganz, ganz vielen und jetzt plötzlich erscheint es wieder als probates Mittel. Zuletzt, glaube ich, jetzt Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, der gesagt hat, ja, sollen wir doch mal drüber nachdenken, ob wir die verlängern. Also da entsteht eben auch nicht das Gefühl, dass es sowas wie ein großes, wenigstens mittelfristig nach vorne orientiertes Konzept gibt, sondern das sieht sehr nach klein-klein aus und dann hat jemand eine Idee und haut sie raus. Und das Problem ist einfach bei Schule, wir haben da ein Thema, Schule und Unterricht, mit dem sich wahnsinnig viele Leute identifizieren können. Das ist ja fast wie beim Fußball. Mhm. Wir haben 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland, die alle wissen, mit welcher Mannschaftsaufstellung wir die nächste EM gewinnen. Und so ähnlich ist das bei Schule. 18 Millionen Leute wissen, wie es gehen kann, weil alle mal in der Schule waren und ausreichend qualifiziert sind auf diese Weise. Und deshalb führt das auch immer zu so riesigen Debatten. Umso wichtiger wäre es eben aus Sicht der Führungskräfte, also auf Landesebene in den Schulpolitiken, dass man dort eine Idee hat, wo man hin will und dass man die dann auch konsequent und auch konsistent kommuniziert. Und das findet halt nicht statt.
Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Sind wir bald wieder im Schullockdown?
Ich fürchte ja. Also wenn die Infektionszahlen so anhalten, wir sehen ja bei dem, was das RKI meldet, das Robert-Koch-Institut, immer nur so das, was ungefähr vor 8 bis 10 Tagen, vielleicht etwas länger, passiert ist. Das heißt, der Anstieg wird noch eine Weile anhalten, ein paar Tage. Und dann sind wir eben sehr schnell bei Zahlen, wo einmal durch betroffene Schüler, vor allem aber durch betroffene Lehrkräfte, plötzlich es einfach nicht mehr geht, dass Schulunterricht aufrechterhalten wird. Und dann haben wir wieder den Lockdown und möglicherweise wird genau das kommen, ja.
Armin, das war jetzt ein bisschen entmutigend, aber nützt ja nun mal nix. Ne?
Tut mir leid,
Norddeutschland.
Ich würde auch lieber schönere Sachen erzählen, aber das klappt so nicht.
Es ist, wie es ist, um mal einen noch amerikanischen Präsidenten zu zitieren. Danke dir, Armin.
Sehr gerne.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, die Sie gerne nutzen können für Feedback. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.